Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Hagen. Im Deutschlandradio Kultur bringen wir heute Abend den 12. Teil unserer Sendereihe Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie, erzählt in 26 Folgen. Der Geiger Walter Lewin wurde 1924 in Berlin geboren und verbrachte seine Kindheit in einem begüterten jüdischen Elternhaus in Dahlem. Erst im Dezember 1938 emigrierte die Familie nach Palästina. Nach Schulzeit, Abitur und ersten Musikstudien ging Walter Lewin 1946 nach New York und studierte Violine bei Ivan Galamian an der Juilliard School of Music. Noch in der Juilliard School gründete Lewin ein Jahr später das LaSalle-Quartett, dessen erster Geiger er bis 1987 war. 1949 bekamen die vier Mitglieder des LaSalle-Quartetts als gemeinsam lehrende Professoren ihre erste Anstellung am Colorado College in Colorado Springs. Vier Jahre später wurden die LaSalles Professoren für Quartettspiel am College Conservatory of Music in Cincinnati. In den vier Jahrzehnten von 1947 bis 1987 unternahm das Ensemble Konzerttourneen in der ganzen Welt und spielte maßstabsetzende Schallplattenaufnahmen ein, darunter das Œuvre für Streichquartett von Schönberg, Berg und Webern, Quartette von Beethoven, Brahms, Wolf und Zemlinsky sowie Quintette von Schubert und Schumann. Im Mai 1987 beendete das LaSalle-Quartett nach über 40 Jahren seine Konzerttätigkeit. Heute bildet Walter Lewin junge Streichquartette in vielen Ländern aus. Hinzu kommen Gesprächskonzerte, Aufsätze, Radio- und Fernsehsendungen. Der Titel unserer heutigen Folge lautet »Ein Hauskonzert bei Stefan Wolpe – Die Anfänge des LaSalle-Quartetts, New York 1947«. Im Gespräch mit Walter Lewin hören Sie Wolfgang Hagen und Werner Grünzweig. Werner Grünzweig ist Leiter des Musikarchivs der Akademie der Künste Berlin.
Herr Lewin, 1945 und in den folgenden Jahren lebten so wie Sie sehr viele Emigranten aus Deutschland und aus Österreich in New York und viele von ihnen lasen eine deutschsprachige Tageszeitung, eine der beiden deutschsprachigen Tageszeitungen. Es gab ja den Aufbau und die New Yorker Staatszeitung und Herald. Waren Sie auch einer der Leser?
Ich war ein Leser des Aufbaus, Aha. Schon vorher gewesen. Den hatten wir schon in Palästina bekommen. Mhm. Und ich habe auch jetzt eine buchgedruckte Sammlung der Aufsätze, die im Aufbau erschienen. Und das ist ein wirklich erstaunlich hohes literarisches Niveau. Da haben ja alle Leute, Feuchtwanger, Thomas Mann, wer es auch sei, haben Aufsätze da geschrieben in dieser Zeitung zum Geschehen der Zeit. Das war eine wirklich großartige Zeitung, die allwöchentlich, glaube ich, erschien. Nicht täglich, also der Aufbau war keine Tageszeitung.
Die New Yorker Staatszeitung war die, ja eine tägliche Zeitung.
Die nicht? War eine tägliche Zeitung.
Ich hatte
Aber die Staatszeitung, das war eine etwas fragwürdigere Angelegenheit. Denn die war meiner Ansicht nach etwas deutschnational. Oder irre ich mich da?
Ich kann Sie jetzt nicht genau einschätzen, was Ihre politische Gesamtrichtung war. Ich weiß nur, dass die musikalischen Feuilletons von Wolfgang Stresemann geschrieben wurden. Und wenn man diese zusammenfasst, dann sind sie für uns heute eine Art von Geschichte eigentlich der musikalischen Emigration an der Ostküste der Vereinigten Staaten in dieser Zeit. Er hat also zwischen 45 und 48 also wöchentlich mehrfach geschrieben, auch große Beilagen am Wochenende und er kannte praktisch alle Emigranten, die dort waren. Er war sehr gut befreundet mit Bruno Walter beispielsweise. Er war ja selbst, wie Sie wissen, Musiker. Er kannte auch sehr gut Arthur Schnabel, also er war sozusagen, alle Leute kannte er. Und er hat auch dafür gesorgt, dass viele von ihnen, als er selbst später wieder in Berlin war, als Intendant zuerst des RIAS-Orchesters und dann der Berliner Philharmoniker, dass viele von den Emigranten wieder zurückkamen nach Deutschland. Und ich nehme an, viele kamen nur wegen ihm, weil er wirklich eine absolut saubere Figur war und sozusagen er dafür einstand, dass das in Ordnung ging.
Ich weiß auch gar nicht, warum Stresemann nach Amerika gegangen war. Also nach dem Krieg doch erst, ne?
Nein, er ist 39, ist er sehr, sehr spät ist er emigriert. Er hat eine jüdische Mutter. Die Nazis haben sich natürlich nicht getraut, auf ihn direkt sofort in den 30er Jahren zuzugreifen. Er hat ja dann hier noch Musik studiert und ist dann 1939 über die Schweiz in die Vereinigten Staaten gegangen und ist dann dort auch Dirigent gewesen, Musikschriftsteller, alles Mögliche. War ja von Haus aus eigentlich Jurist und kam dann in den 50er Jahren, Mitte der 50er Jahre, wieder zurück nach Deutschland und zuerst zum RIAS und dann zu den Philharmonikern. Also Sie kannten ihn nicht persönlich?
Nein.
Und später in Deutschland haben Sie ihn
auch
da
nicht.
Noch?
Nein, ich habe ja in Deutschland kaum Kontakte gehabt. Wir sind ja auch relativ spät erst und dann immer nur für Quartettkonzerte nach Deutschland gekommen. Das war eine etwas empfindliche Angelegenheit, nach dem Krieg wieder nach Deutschland zu kommen. Da gab es Empfindlichkeiten, auch bei mir im Quartett, natürlich durch Henry Meyer. Und auch für mich war das manchmal doch eine etwas zwiespältige Angelegenheit.
Also keine Heimatgefühle zurück?
Nein, für jahrelang nicht. Nach Jahrzehnten habe ich angefangen, besonders als wir dann im Wissenschaftskolleg waren, so
also 91, 80er, ja, 90er, 90, ja.
91, mich in Berlin wieder sehr heimisch zu fühlen. Da waren vieles von dem doch etwas vergessen oder wenigstens nicht mehr so scharf im Gesicht. Aber zuerst war mir immer dieses Bewusstsein, was ist hier wohl gewesen vor den wenigen Jahren vorher. Es waren ja wenige Jahre, wenn man Anfang der 50er...
Aber gut, so, ich meine, Sie haben, Ihre Familie hatte ein großes Haus in Dahlem. Ja. Das haben wir gehört in den ersten Sendungen. Jetzt haben wir 1947 New York. Gut, Sie haben die klare Absicht, jetzt Quartett zu spielen und sich als Geiger ausbilden zu lassen. Aber gab es nie den Gedanken, was mit dem Haus in Dahlem?
Nein, diese ganze Angelegenheit des in Berlin gewohnt Habens und so war überschattet von den inzwischen mir bewusst gewordenen Holocaust-Dingen. Der Bahnhof Grunewald, der mir ja sehr bekannt war, da ging ich ja immer hin, wenn ich zu unserem Sportplatz im Grunewald ging, der S-Bahnhof Grunewald, und von da waren die Leute nach Auschwitz gebracht worden.
Das Wann haben Sie davon erfahren?
Erst Mitte der 50er Jahre, Anfang der 50er Jahre.
Nicht mal in den 40ern?
Nein, eigentlich nicht. Ist es möglich, dass ich, es war mir nicht bewusst, dass das in Berlin auch so in einer Gegend geschehen war, die mir so bekannt war, wie der Bahn- oder S-Bahnhof Grunewald. Wenn man dann hinkommt und es einem jetzt wieder ins Bewusstsein kommt, was da geschehen ist, dann ist man eigentlich jedes Mal, wenn man auf der Straße geht, hat man ein ungutes Gefühl. Und das hat lange gedauert. Ich war also nicht sonderlich erpicht darauf, viel Zeit in Deutschland zu verbringen. Wir sind mit dem Quartett dann eben durch Darmstadt, durch Wolfgang Steinecke, der uns eingeladen hat, in Kranichstein zu spielen, sind wir in die Kammermusikgesellschaften wieder eingeladen worden. Und das hat dann auch Henry Meyer, der ja jeden Grund hatte, nicht wieder nach Deutschland zu gehen. Er hat es ihn überzeugt, dass das eine andere Gruppe von Menschen war, die jetzt in diesem Konzert zu diesen Konzerten gehen. Aber weiter als das ist es sehr lange nicht gegangen.
Wir müssen vielleicht noch sagen, dass dem zweiten Geiger Henry Meyer wir eine eigene Sendung widmen werden, weil sein Schicksal ist wirklich nicht in zwei Sätze zusammenzufassen. Aber Sie haben ihn dann ja 47 kennengelernt. Er hat Ihr Leben im Quartett begleitet und natürlich auch alle Entscheidungen im Quartett mitbestimmt. Ja, und er ist ein richtiges Opfer des Holocaust gewesen und ist gerade davongekommen. So viel kann man vielleicht jetzt einfach mal sagen. Sie haben auch, als Sie Henry Meyer trafen, der ja praktisch gerade erst aus Europa gekommen war, der hat auch das nicht auf den Lippen gehabt.
Er hat nie darüber gesprochen. Henry Meyer wurde bei uns Quartettmitglied durch die EFI Markov,
ja, über die wir heute noch reden,
werden.
Ihre Frau,
dann? Die jetzt meine Frau, da dann sehr bald meine Frau geworden ist. Und sie hatte ihn in Tanglewood kennengelernt, über meinen Freund Herbert Brünn, über den wir auch noch reden werden, den Komponisten, Schüler von Wolpe. Und gerade war mein zweiter Geiger im Quartett, das ich in der Jersey gegründet habe, war in die New Yorker Philharmoniker gegangen, weil er mehr Geld verdienen musste oder wollte. Und ich suchte verzweifelt nach einem neuen zweiten Geiger. Und die Evi hatte diesen Henry Meyer, der gerade aus Paris gekommen war, kennengelernt in Tanglewood, wo sie im Sommer im Chor gesungen hat. Und hatte auch da Herbert Brünn kennengelernt, der auch in Tanglewood war. Und die waren jetzt nach New York zurückgekommen und in dem Elternhaus von der Evi in Forest Hills wollte ich meinen Freund Herbert Brünn sehen und kam dahin. Und da war die Evi meine und erzählte also verzweifelt davon, dass ich einen zweiten Geiger suchte. Und sie sagte, ich habe da jemanden getroffen, der ist vielleicht der Richtige für das Quartett von ihr. Und so war es.
Wir kommen darauf nochmal zurück. Wie gesagt, wenn wir eine ganze Sendung Henry Meyer widmen werden, der auch selber inzwischen verstorben, früher vor einigen Jahren von seinem Leben erzählt hat. Kommen wir doch zurück zu dem, was Sie in New York an Musik genossen haben, denn Sie haben uns in der letzten Sendung erzählt, so richtig politisch engagiert waren Sie damals nicht.
Nein.
Ich finde das ja auch nicht, dass man das sein muss. Mit 23, ich habe keine Ahnung.
Vielleicht, aber jedenfalls für mich war es etwas schwierig. Ich würde auch sagen, dass vielleicht war die Euphorie in New York schon etwas vor meiner Ankunft gewesen. Der Japankrieg ging ja noch eine Weile weiter. Und aus Europa kamen die Soldaten erst langsam zurück. Und es war nicht so ein plötzliches Erwachen aus einer Bedrohung. Denn in New York war man ja nicht direkt bedroht. Man wusste, der Krieg war in Europa und in Japan, aber eben in New York nicht. Jedenfalls, mir ist es nicht so zu Bewusstsein gekommen, dass da jetzt gerade der Krieg aufgehört hat. Aber in New York war ja ein Musikleben, das großartiger man sich gar nicht denken konnte. Und auch eben Kammermusik wurde sehr viel gespielt. Es gab diese wundervollen Konzerte in dem Museum, das sich Frick Galerie nennt. Ein ganz besonders schönes Museum mit fantastischen Bildern, relativ klein. Und da gab es regelmäßig Kammermusikkonzerte und Gesangliederabende. Und ich habe da viele der ganz großen Musiker gehört. Und ein Konzert 1948 von Joseph Szigeti zusammen mit Arthur Schnabel, einen Sonatenabend, an dem sie Beethoven-Sonaten spielten. Und das waren Erlebnisse, denn solche Musiker hatte ich bis dahin nicht gehört. In Deutschland, die spielten ja alle nicht mehr, als ich aufwuchs. Und in Palästina kamen nur einige wenige, die kamen ab und zu schon, aber eben doch nicht in einer solchen massierten Weise wie jetzt in New York. Also zum Beispiel dieses Konzert von 1948, davon gibt es eine Aufnahme und da sollten wir vielleicht doch mal eben ein Stück von der Beethoven-G-Dur-Sonate Opus 96 ein bisschen vom letzten Satz hören. Thank you.
Das war eine Aufnahme des letzten Satzes der G-Dur-Sonate Opus 96 von Beethoven, gespielt von Josef Szigeti und Arthur Schnabel. Eine absolute Aufnahme-Rarität, eine Live-Aufnahme, wie man gehört hat, aufgenommen 1948 in New York in der Frick Gallery. Und Walter Lewin war dabei.
Ja, das war für mich ein außerordentliches Erlebnis. Ich hatte damals Szigeti noch nicht kennengelernt, aber einige Monate später war er bei meinem Lehrer Galamian, mit dem er gut befreundet war, in Meadowmount, in dessen Sommerschule. Und wir spielten einen Quartettabend an dem Abend, an dem er da war, in Meadowmount mit dem Lassalle-Quartett, das ja mit Galamian studierte und da den Sommer verbrachte. Und haben uns da sehr intensiv mit ihm unterhalten. Und er hat uns einen sehr schönen Brief damals geschrieben, in dem er sehr bestätigte, was für eine gute Idee es sei, dass wir aus New York weggingen nach Colorado Springs. Also dass wir vorhatten, nach Colorado zu gehen. Und das war damals für Musiker in New York gar nicht selbstverständlich oder überhaupt in den Hauptstädten. Man ging nicht aus den Hauptstädten weg in irgendeine kleine Provinz.
Man kam in die Hauptstädte.
Eben, versuchte in die Hauptstädte zu kommen. Wir dachten, es wäre sehr gut, in einer kleinen Residenz, in einer kleinen College-Stadt uns langsam unser Repertoire erarbeiten zu können. Er fand das auch sehr gut.
Nochmal zurück zu Schnabel auch, der ja hier in dieser Einspielung auch keine unwesentliche Rolle spielt, war ein ganz großartiger Part. Den haben Sie auch kennengelernt?
Nein, ich habe Schnabel persönlich nicht kennengelernt, leider. Das ist schade, es ist irgendwie nicht dazu gekommen. Das wäre für mich eine wichtige Begegnung gewesen, denn als Musiker stand er ganz hoch in meiner Achtung.
Aber Sie haben natürlich später Schnabel gespielt mit dem Lassalle-Quartett, das dritte Quartett. Und Sie haben Schnabels Musik auch unterrichtet an Ihren Studenten. Aber vielleicht kommen wir darauf auch noch zu sprechen. Das war ja übrigens schon die ganz späte Zeit von Arthur Schnabel. Er hat ja dann bald einen Schlaganfall bekommen und war dann eigentlich nicht mehr so einsatzfähig. 51 ist er gestorben. Seit 39 lebt er in der Stadt.
In New York.
In New York, ist also nach seinem ersten Emigrationsaufenthalt in Italien dann Ende 38 in die USA gegangen und wurde dann Amerikaner, genauso wie Sie.
Und was hat er gemacht in der Stadt? Herr Grünzweig, Sie sind ein besonderer Schnabelkenner.
Naja, er hat erstens mal sehr viel unterrichtet.
Wo?
In seiner Wohnung. Er war nicht an einer Schule, so viel ich weiß.
Nein, er hatte ja nur in Berlin unterrichtet, offiziell an einer Hochschule von 25 bis 31. Ansonsten immer privat, hatte immer sehr viele Schüler, auch schon in Berlin aus Übersee. Also er war in den USA als Lehrer eine ganz bekannte Figur und natürlich auch als Musiker. Und in New York, das ist die andere interessante Sache, er hat sich ja nicht mehr richtig niedergelassen, sondern er hat ja dann in einem Apartment-Hotel gewohnt, an Central Park West, Ecke 86. Straße. Und da wohnt er eigentlich sehr bescheiden.
Mit Flügel drin.
Mit Flügel drin natürlich.
Das war damals sehr üblich.
Das war sehr
auch zuerst als Rossellini. Die haben alle gerne im Ansonia oder in diesen Apartment-Hotels gewohnt. Da wurde ihnen die Hausarbeit auch erspart. Ja, das wurde aufgeräumt und so weiter. Und das war üblich, dass man das machte. Viele Musiker taten das.
Aber das konnte man nur, wenn man Geld verdiente. Und offensichtlich hat Schnabel genug Geld verdient.
Er hat auch als Solist gespielt. Denn ich erinnere mich an das Konzert mit den New Yorker Philharmonikern unter Zell. Kurz, also das war auch in den späten 40er Jahren. Er hat noch eine ganze Menge, auch eine Aufnahme des vierten Klavierkonzerts Beethoven mit Chicago gemacht. Er hat auch in Chicago öfter gespielt.
Ja, mit dem Dirigenten Stock, er hat mit Zell gespielt, er hat mit Bruno Walter gespielt und mit Klemperer. Also er war sozusagen, er musste nur noch dann spielen, wenn er wirklich wollte. Ja. Er hat seinen Manager hinausgeschmissen und hat dann war sozusagen frei. Und für solche Sachen natürlich ein Rezital mit Szigeti, das war natürlich etwas ganz Besonderes. Übrigens, vielleicht bleiben wir gleich bei der Kammermusik. Es gab ja eine sehr berühmte Kammermusik veranstaltende Gesellschaft, die New Friends of Music, die auch eng mit Schnabel in Verbindung waren. Schnabel hat oft für die gespielt.
Ja, die waren im Town Hall, New Friends of Music. Auch eine Organisation, die sowohl Kammerorchesterkonzerte, es gab das Orchester der New Friends of Music und es gab also auch Kammermusik und Liederrecitale jeder Fasson mit den großen Sängerinnen und mit wundervollen Begleitern, oft auch Dirigenten, die das begleiteten. Denn die waren ja alles vorzügliche Pianisten. Einen Pianisten wie Georges Sell, den konnte man sich als Kammermusikpianisten nur wünschen. Es gibt auch Aufnahmen von Georges Sell mit dem Budapester Quartett, Mozart-Quartette, die Klavierquartette. Und ich weiß, also dass es also im New Friends of Music haben damals Lotte Lehmann zum Beispiel ein Liederrecital mit den Schumannschen Liederzyklen gegeben. Und der Begleiter war Bono Walter. Das ist ja auch kein schlechter Begleiter, wenn man sich einen Liedbegleiter wünscht. Vielleicht können wir uns mal eins der Lieder aus der Dichterliebe von Schumann, dem Zyklus von Texten von Heinrich Heine, anhören. Da gibt es zum Beispiel das wunderschöne Lied Am leuchtenden Sommermorgen.
Es singt Lotte Lehmann und am Klavier Bruno Walter.
Das war Lotte Lehmann, begleitet von niemand Geringerem als Bruno Walter am Klavier in einem Konzert der New Friends of Music in New York.
Während des Krieges.
Während des Krieges.
1942, ein solches Konzert, das kaum vorzustellen, wie viele der großen Musiker, die damals in New York oder in San Francisco und Chicago und anderen amerikanischen Städten aktiv waren, waren Flüchtlinge, vertriebene, große Musiker aus dem zentraleuropäischen Raum, besonders aus Deutschland und Österreich, die von den Nazis vertrieben worden waren, die um ihr Leben fliehen mussten. Und dazu gehörten die ganz großen Sänger Kipnis, Nowotner, Lotte Lehmann, die wir eben gehört haben, der Bariton Herbert Janssen. Auch Thomas Mann war letztendlich nach dem unglücklichen Wagner-Manifest, was da in München veröffentlicht worden war, gegen ihn. Und die Schauspielerin Elisabeth Bergner und Kortner. Ich habe die Berger in Goethes Iphigenie auf Taurus auf Deutsch in New York gehört. Auf der Bühne des Barbizon Plaza Hotels. Kaum vorstellbar. Eine deutsche Vorstellung eines Goethe-Schauspiels mit ganz großen Schauspielern aus dem Deutschen, aus dem Theater.
Ja, es gab eben das Publikum dafür, nicht in der Stadt.
Die waren auch alle emigriert und die leidenschaftlich gerne zu solchen Sachen gegangen. Und die Instrumentalisten. Feuermann, der Cellist, der hier in Berlin an der Hochschule als ganz junger Mann, einfach vertrieben. Einer der größten Cellisten, die die Welt je gesehen hat. Leider viel zu früh verstorben. Auch nicht jüdische Künstler, die Adolf und Hermann Busch, die ganzen Busch-Familien und der Schwiegersohn von Adolf Busch, Rudolf Serkin, der mit Toscanini sein Debüt mit dem New Yorker Philharmonikern gemacht hatte. Simon Goldberg, der junge Konzertmeister, Erst in Dresden und dann bei den Berliner Philharmonikern.
Wir sprachen schon über ihn vor einigen Sendungen.
Ein wunderbarer Geiger und ein fabelhafter Lehrer, lange an der Yale-Universität dann unterrichtet, bis vor eigentlich relativ wenigen Jahren, der ist sehr alt geworden. Naja, und auch Toscanini. Es gab Leute, die aus moralischen Gründen sich weigerten, wieder in Deutschland aufzutreten und die dann überhaupt aus Europa weg mussten. Und so war das New Yorker Musikleben doch sehr geprägt durch Künstler, die jetzt während des Krieges in Amerika waren.
Und natürlich 1947 auch noch da waren, als sie dann kamen.
Also nicht und gleich wieder zurückgegangen.
Was wir in der Sendung noch nicht erwähnt haben, in der Juilliard School, die heute noch existiert, ihr Geigenstudium aufgenommen haben und kräftig dabei waren, sozusagen auch an diesem Musikleben aktiv teilzunehmen. Sie haben selber im Orchester gespielt, wenn ich das richtig sehe, im Juilliard Orchester?
Ab und zu, wenn unbedingt notwendig oder wenn es interessant
ist. Und haben denn diese großen Musiker, von denen Sie sprechen, auch mal gelegentlich eine Stippvisite in die Schule gemacht und vielleicht auch Orchesterkonzerte?
Ja, das war durchaus möglich. Und zwar wurde ein Wohltätigkeitskonzert zugunsten des Scholarship Funds von der Juilliard School von dem berühmten Dirigenten des Boston Orchesters, Serge Koussevitzky, dirigiert, der damals schon ein älterer Mann war und eine internationale Respektperson. Respektperson galt für ein Juilliard-Orchester nun leider überhaupt nicht. Da waren in dem Orchester von der Juilliard School alles drin, was Rang und Namen hatte. Auch die Mitglieder des Juilliard Quartetts haben mitgespielt bei diesem Konzert in Carnegie Hall. Beethoven 9. Symphonie und Egmont-Ouvertüre.
Und Walter Levin diesmal dabei, ausnahmsweise.
Auch das LaSalle-Quartett, das damals schon an der Juilliard School war. Wir haben alle mitgespielt. Das war ja ein Erlebnis, unter Koussevitzky zu spielen. Naja, diesmal schon willig. Es war interessant. Nur wussten wir nicht, was uns da bevorstand. Denn wir hatten es einstudiert mit unserem Dirigenten Edgar Schenkmann, den wir alle sehr liebten, den Juilliard-Dirigenten, in dessen Orchester in Norfolk wir ja auch regelmäßig mitspielten als Studenten, als Aushilfe. Darüber will ich vielleicht noch ein Wort verlieren, über diese Reisen nach Norfolk. Aber Edgar Schenkmann war ein fabelhafter Dirigent, jüngerer Dirigent, der das Juilliard-Orchester dirigierte. Und der hatte das Juilliard-Orchester vorbereitet für die 9. Beethoven und die Egmont-Ouvertüre. Und jetzt kam Koussevitzky und wir spielten das durch. Also ersten Satz und dann sagte er, wo habt ihr denn das gelernt? Was für ein Dilettant hat euch denn das beigebracht? Dass ihr spielt ja lauter falsche Noten. Und da stellte sich heraus, dass er eine Ausgabe gemacht hatte für das Boston Orchester und das hatte er erwartet, dass man das bei uns spielt. Er hatte Oktavveränderung, Verdoppelung. Es wird die 9. Symphonie ja kaum jemals so gespielt, wie Beethoven sie geschrieben
Bekannte
hat.
Bekannte Geschichte,
ja. Und das hatten wir nicht so gelernt. Schenkmann hatte sie uns beigebracht, wie sie in der Beethoven, also in der damals Breitkopf- und Härtel-Partitur stand. Die ist ja gar nicht so schlecht. Und er war entsetzt und fand das furchtbar. Und wir fanden das schockiert. Außerdem kam er auf die Bühne und wir rührten uns nicht. Und er sagte, es ist allgemein üblich, dass wenn ein Dirigent auf die Bühne kann, dass man ihn höflich begrüßt. Es gibt sogar Orchester, die dann aufstehen und ihren Dirigenten begrüßen. Totenstille. Und jetzt kam es zur Pause nach der Egmont-Ouvertüre und da wurde gleich schnell besprochen, Isidor Cohen war Konzertmeister in dem Orchester, der wurde ja später dann der Geiger vom Beaux-Arts Trio und auch der zweite Geiger vom Juilliard Quartett, war auch einen Sommer bei uns im Quartett. Und es wurde jetzt getuschelt zwischen den verschiedenen am ersten Pult sitzenden Leuten, wenn er jetzt zurückkommt, steht das ganze Orchester auf und sagt einstimmig, Good afternoon, Dr. Koussevitzky. Und so geschah es. Er kam zurück, wir standen auf und auf den Einsatz von Isidor Cohen sagte das Orchester einstimmig, Good afternoon, Dr. Koussevitzky. Er wurde rot im Gesicht. Ich dachte, er würde sofort einen Herzanfall bekommen. Er wusste nicht genau, was er dazu sagen soll. Das war ihm noch nie passiert. Damit war natürlich die Stimmung bösartig. Und das war eine unglaubliche Probe, die jetzt dann stattfand, mit dem bösen Koussevitzky, der jetzt das Orchester klein machen wollte. So was hatte ich noch nie erlebt. ein unglaubliches Erlebnis.
Wie wurde dann das Konzert?
Das Konzert wurde sehr gut. Wir haben uns natürlich dann alle Mühe gegeben, anständig zu spielen. Und es war ein sensationeller Erfolg. Dieses Orchester war ja ein Virtuosenorchester.
Und da war er dann wieder versöhnt, der Dirigent?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, er hat nie wieder an einer Schule dirigiert. Nicht, jedenfalls nicht in der Juilliard School. So war das also mit, das war mit Tussowitz. Das war schon ein Erlebnis.
Wir haben vorhin gesprochen im LaSalle-Quartett. Das war dann schon das LaSalle-Quartett zu der Zeit.
Naja, es war das Quartett mit den Mitgliedern, die ja dann auch, als wir fertig waren mit der Schule, die Anstellung angeboten bekamen, ans Colorado College zu gehen. Das war noch etwas später, das war erst 49. Dieses hier war noch 48 und wir waren noch in der Schule. Dann gab es noch einige Besetzungsänderungen, auf die kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Aber inzwischen hatten wir ja auch andere Dinge in New York, in denen wir mitmachten. Wir waren ja da bekannt geworden als ein Quartett, das man benutzen konnte. Wir wurden für Weihnachtskonzerte oder in der Kirche von einem unserer Chorleiter eingeladen, zu machen. Und von dem Geld sind wir gleich nach Miami gefahren mit dem Auto. Und es Leute solche schöne Sachen gemacht. Und dann gab es an der Columbia University im Februar 49 eine Veranstaltung, ein Ballett-Workshop. Konzertabend mit meinem Freund Herbert Brünz, Ballett, die Nachtigall und die Rose von Oscar Wilde. Und da war das LaSalle-Quartett, waren Mitglieder von dem kleinen Orchester, was Brünz da dirigierte. Und am Klavier war wieder Evi, damals noch Evi Markov, dann nicht sehr lange danach Evi Levin. Die spielte fabelhaft Klavier und hatte mit Herbert Brünz das einstudiert und auch eins seiner Klavierstücke einstudiert und nahm die auf in einem kleinen Zimmerchen auf einem miserablen Upright-Klavier, etwas verstimmt auf einer altmodischen Aufnahmesache, von der wir jetzt gerade letztlich eine Kopie auf Wachsplatten gefunden haben. Vielleicht können wir da mal schnell reinhören. Herbert Brünz' Klavierstück, gespielt von Evi Markov-Levin. Thank you.
Das war ein Klavierstück von Herbert Brünn, gespielt von Evi Markov-Levin, der späteren Frau von Walter Levin. Herbert Brünn, wir haben über ihn schon öfters gesprochen, einmal natürlich in Berlin schon, in der Berliner Zeit. Sie kennen sich ja, die Familien Brünn und Levin kennen sich gut. Und sie treffen sich wieder, beziehungsweise Herbert Brünn und Walter Levin treffen sich wieder in Palästina.
Ja, Herbert Brünn war einer der Studenten, die von Emil Hauser, dem Direktor des Jerusalemer Konservatoriums, ein Stipendium bekommen hatte, um als Student in Jerusalem studieren zu können, und zwar Komposition. Er und mein späterer ebenso großer Freund Wolf Rosenberg waren beide Stipendiaten des Jerusalemer Konservatoriums und haben also ab 1936 mit Stefan Wolpe in Jerusalem Komposition studiert. Das war natürlich eine wahnsinnig wichtige Begegnung für beide mit Stefan Wolpe, dem Berlin geborenen Komponisten, dort zu studieren. Und der war bei Busoni Schüler gewesen und hatte Beziehungen, dann sehr enge Beziehungen zu Hermann Scherchen, dem Dirigenten, und den Berliner Dadaisten und dem Bauhaus Weimar.
Aber wie kommt es jetzt dass also, Evi Levin in Amerika Musik von Herbert Brünn spielt?
Ja, das war, also mit Herbert Brünn war ich also in Palästina dann wieder zusammengekommen, sehr eng verbunden. Und
Sie waren nicht gleichzeitig nach Amerika gegangen?
Nein, nein. Ich war nach Amerika gegangen, er blieb noch in Palästina, aber er kriegte ein Fellowship, nach Tanglewood zu gehen.
Also ein Stipendium.
Ein Stipendium, in Tanglewood Komposition zu studieren. Und kam damit nach Amerika. Und zwar derselbe Sommer, 1947, in dem die Evi im Chor in Tanglewood sang. Und Evi lernte den Brünn in Tanglewood kennen.
Aber Sie wussten nichts davon, dass Brünn in Tanglewood war, und kannten Evi natürlich überhaupt noch gar nicht.
Ich wusste natürlich, dass er Brünn in Tanglewood war. Wir waren ständig in Verbindung.
Brieflich?
Immer. In Palästina war er noch in Palästina. In Palästina war ich hier dann auch. Und dann, als ich nach Amerika gegangen, immer brieflich in Verbindung. Die Verbindung hat nie abgerissen. Mhm. Und er kam dann eben nach Amerika. Und wir wollten uns sofort treffen. Ich war bei meinem Lehrer in Galamien, wie immer im Sommer, und kam im Sommer, am Ende des Sommers zurück. Brünn hatte die Evi in Tanglewood getroffen und war jetzt in New York mit ihr in dem Partner von Evis Eltern, die auf Ferien waren. Und ich rief an dort und wollte Brünn treffen und traf auf diese Art und Weise auch die Evi. Ah. Und so kam es dann auch zu der Verbindung zu Henry Meyer. Evi hat ihn ja auch in Tanglewood getroffen. Tanglewood spielt eine große Rolle.
Und Evi offensichtlich auch.
Ja, die spielt eine noch viel größere Rolle.
Und wie lang blieb Brünn insgesamt?
Der blieb dann ein ganzes Jahr und war an der Columbia University und hat da studiert und hat dort auch eben dieses Ballettkonzert im Februar 1949 organisiert. Und dieses Ballettkonzert wurde auch von der Kritik sehr positiv aufgenommen.
Aber wir müssen vielleicht noch ein Wort zu diesem Klavierstück sagen, was wir gerade gehört haben, was ja nichts mit dieser Ballettmusik zu tun hat. Um ehrlich zu sein, wir wissen gar nicht genau, was es für ein Stück ist. Denn Evi hat uns erzählt, dass sie von handgeschriebenen Noten gespielt hat damals. Und Werner Grünzweig ist der Leiter des Archivs der Akademie der Künste in Berlin, wo der Nachlass von Herbert Brünn liegt, der inzwischen ja verstorben ist. Sie haben diese Noten nicht.
Diese Noten sind nicht vorhanden. Es ist aber überhaupt eine interessante Sache, wenn man bedenkt, wie diese Lebensläufe ausgesehen haben, wie die Leute also von einem Land zum anderen gegangen sind, hin und her über den Atlantik, und was sich alles erhalten hat, aber eben alles hat sich nicht erhalten. Nein, und manches ging dann auch mal verloren. Aber wer weiß, vielleicht finden wir es noch in der Manuskriptesammlung von Evi einmal.
Es ist ja so, dass auch der enge Freund von Herbert Brünn und mir, der auch bei Stefan Wolpe in Jerusalem studiert hatte, mir, als ich nach Amerika fuhr, ein Streichquartett mitgegeben hat.
Wolf Rosenberg.
Wolf Rosenberg. Dass ich seinem Lehrer Wolpe in New York, der inzwischen nach New York gegangen war, bevor ich übrigens nach Palästina kam, war der schon nach Amerika gegangen, aus Palästina, der Wolpe. Und jetzt wollte er ihm das sein erstes Quartett schicken. Und ich habe das brav mitgenommen und es dem Wolpe gegeben. Und das ist bei einem Feuer in Wolpes Apartment mit vielen Noten verbrannt, und der Rosenberg hatte keine Kopie davon. Dieses erste Quartett von Wolf Rosenberg gibt es nicht mehr. Es gibt das zweite und dritte, die beide dem Lassalle-Quartett gewidmet sind, die wir auch beide uraufgeführt haben und eins davon bei der Grammophon eingespielt haben. Wunderschönes Quartett, darüber werden wir auch noch reden und vielleicht auch das noch einspielen können in einer unserer Sendungen, späteren Sendungen.
Stefan Wolpe lebte auch in New York?
Lebte in New York und der spielte für uns jetzt eine wichtige Rolle insofern, dass wir in seiner Wohnung eines unserer ersten wirklich interessanten Gesamtkonzerte gaben.
Lassalle-Quartett,
wo Wolpe alles, was Rang und Namen hatte in New York, eingeladen hatte in seine Wohnung, um dieses junge, neue, vom Juilliard-Quartett ausgebildete Quartett sich anzusehen.
Schon in der Besetzung mit Henry Meyer?
In der Besetzung mit Henry Meyer.
Und wir, also Peter Kamnitzer,
und Jackson Wiley war damals unser Cellist. Walter Levin, Henry Meyer, Peter Kamnitzer. Oder war das noch Max Ferley? Das war wahrscheinlich noch Max Ferley.
Am Bass.
Wir haben ja den Peter Kamnitzer erst in dem letzten Moment, bevor wir nach Colorado gingen. Aber das war schon die Besetzung, in der wir sehr gearbeitet hatten. Mozart 489 und Bartok 6 spielten wir da und Beethoven 593. Also, wie gesagt, Stefan Wolpe war ja in Berlin geboren und er war 1934 nach Palästina geflüchtet und unterrichtete da am Jerusalemer Konservatorium und hatte sehr viele, sehr interessante Studenten. Wenn man das nachliest, sind die Anzahl von wirklich wichtigen Studenten, auch Cage hat bei Wolpe studiert, die haben alle bei Wolpe studiert. Er war ein außerordentlicher Lehrer, ein schwieriger Mensch, der sehr leicht böse wurde. Daran musste man sich gewöhnen bei ihm. Alle Leute berichten darüber, wie er Tobsuchtsanfälle bekommen hat, wenn man das Falsche sagte oder wenn man ein falsches Interesse bezeugte an Dingen, die ihm contre-coeur gingen.
Er hat natürlich auch ein Streichquartett komponiert.
Er hat ein sehr gutes Streichquartett komponiert. Wir haben uns leider nie gespielt. Juilliard-Quartett ist gespielt und andere Quartette. Wir sollten uns vielleicht mal einen Satz eines Streichquartetts, des ersten Streichquartetts von Wolpe anhören. Thank you.
Das war der erste Satz des Streichquartetts von Stefan Wolpe, gespielt vom Salesian String Quartet. Das Stück, wir springen da ein bisschen zeitlich, ist aus dem Jahr 1969, ist also ein Spätwerk von Stefan Wolpe. Wie war es eigentlich, warum und wann ist Stefan Wolpe in die USA gegangen von Palästina?
38 ist er dann kurz bevor wir ankamen. Ich habe ihn nicht mehr in Palästina kennengelernt. Er ist 38 nach USA gegangen. Er hatte sich mit dem Konservatorium in Jerusalem überworfen. Es gefiel ihm in Jerusalem zuerst sehr gut, aber dann hat er sich, die haben ihn nicht verstanden, seine Art und seine Musik nicht wahrgenommen. Das ging ihm immer wieder so. Er wirkte vorrangig auch in den USA als Lehrer. Hat also mehr unterrichtet, zunächst an dem berühmten Black Mountain College in North Carolina. Vielleicht ist das hier in Europa oder in Deutschland gar nicht so bekannt. Es gab eine Reihe von Schulen in Amerika und gibt sie immer noch. Ganz vorzügliche, hochrangige Schulen, die eine intellektuelle Qualität besitzen, deren man sich in Europa kaum gewärtig ist, wenn man an Amerika denkt. Es wird ja immer auf Amerika etwas herabgeblickt als eine etwas unterintelligenz begabte Nation, wo man eher primitiv ist und so weiter. Das stimmt ja zum Teil, aber im Allgemeinen vielleicht, aber im Besonderen eben überhaupt nicht. Und zwar schon lange nicht. Ein College wie das Black Mountain College.
Ein normales College, ein College.
Ein Fine Arts College, ja. Liberal Arts College, mit den ausgezeichnetsten Professoren aus Europa. Es wurden dort die Leute, die als Immigranten nach Amerika kamen, sofort engagiert. Hochrangige Philosophen, Deutschprofessoren, auf jedem Gebiete in einem kleinen, abseits gelegenen College, wo die hervorragendsten Studenten Stipendien bekamen. Dann gab es das New School of Social Research in New York, wo ebenfalls, die waren offen den Immigranten.
Na gut, bei denen war es ja so, dass die sogar in Europa teilweise rekrutiert haben. Die sind sogar nach Europa gefahren und haben die dort bedrohten jüdischen Wissenschaftler regelrecht ermuntert, nach Amerika zu gehen in den 30er Jahren.
Das wurde mehr und mehr gemacht.
Aber insgesamt kann man auch sagen, würden Sie sagen, dass selbst die musikalischen Bildungsstätten, wie in einem solchen kleinen College, von demselben Geist geprägt waren, dass sie einerseits natürlich die jüdischen Emigranten aufnehmen wollten, aber andererseits natürlich ihren Kindern damit einen großen Dienst erwiesen aber und von daher auch gut bezahlt haben.
Ja, ich meine, selbstverständlich war das eine Attraktion für einen intelligenten Leiter eines solchen College, so großartige Leute bekommen zu können. Die waren ja damals wahrscheinlich sehr billig. Das hat nicht viel Geld gekostet, diese Leuten. Die waren froh, einen Job offeriert zu bekommen. Und die Amerikaner waren den Immigranten gegenüber, auch an den großen Colleges, besonders was Musikologie anbelangte, sehr offen. Denn es kamen ja jetzt sehr viele große Musikologen aus Deutschland, Bukow, Zaries und so weiter, nach Amerika und wurden von den amerikanischen Universitäten sofort engagiert und haben dort erst die Musikologie eigentlich eingeführt. Mhm. Willi Apel, mein Musiklehrer hier in Berlin an der Theodor-Herzl-Schule am Kaiserdamm, der aus seiner Universitätsstellung fristlos entlassen worden war, 33, und jetzt wartete auf ein Visum, um auszuwandern nach Amerika. Das dauerte ja Monate, manchmal Jahre. Inzwischen hat er an unserer Schule, an dieser Volksschule des jüdischen Volkes,
darüber haben wir in der Sendung berichtet,
unterrichtet. Und das war Willi Apel, der große Musikologe. Das wusste ich natürlich nicht. Das habe ich erst im Nachhinein eben in Amerika, in Colorado, haben wir ihn wieder getroffen. Sowas gab es allenthalben.
Und so ist also Wolpe sozusagen an das Black Mountain College gekommen.
Ganz Black Mountain, hat dort unterrichtet und hatte unter seinen Schülern waren tolle Leute. David Tudor, Morton Feldman, die haben alle bei ihm studiert. Und Cage, wie schon gesagt, eine ganze Anzahl. Das gibt 30, 40 Namen von berühmten Studenten, die bei Wolpe
studiert haben. Aber Sie waren ja gar keine Kompositionsstudenten, sondern Sie waren ja ein junges Quartett und wurden also jetzt zu diesem Hauskonzert geladen.
Also Wolpe kannte ich eben durch meinen Freund
Rosenberg. Ach, den kannten Sie persönlich, ja.
Den habe ich das Quartett gebracht, aber da habe ich ihn kennengelernt. Und er wusste auch, dass ich ein Freund von Brünn bin und so weiter. Und er hat uns dann eingeladen, als er hörte, dass wir einen Platz suchten, um unser erstes wirkliches großes Konzert auszuprobieren, das wir dann auch in Städten spielen wollten, hat er uns eingeladen und in seine Wohnung. Und das war eine sehr schöne Wohnung in New York.
Große Wohnung offensichtlich.
Große Wohnung mit einem schönen, großen Musikzimmer. Und hat da die Musiker in New York eingeladen, die sich dafür interessierten. Natürlich das Juilliard Quartett, aber auch andere. Felix Galimir zum Beispiel vom Galimir Quartett. Der erste Geiger, der von den Geschwistern Galimir, die gleich nach der Uraufführung durchs Kultisch Quartett die lyrische Suite einstudiert hatten, mit Berg noch in Wien. Galimir war dann auch nach Palästina gegangen auf Raten von Hubermann, der ihn ins Palästina gebracht hat, und war dann mit Steinberg rüber in das neu gegründete NBC-Orchester gekommen, wo er sehr lange in den ersten Geigen saß. Der kam also in dieses Konzert, da haben wir Galimir sehr gut kennengelernt. Und er wurde dann ein großer Freund von uns. Das war ein wichtiges Konzert für uns. Und wir haben da, wie gesagt, Mozart, Bartok 6 und 59-3 gespielt, das dann unserem Leib- und Magenquartett bei unserem späteren Debüt in Europa wurde. Da haben wir immer alle Konzerte mit dem 59-3 beendet.
Wir müssen den nicht so kundigen Quartett-Zuhörern sagen, dass es sich um ein Stück von Ludwig van Beethoven handelt, nämlich eins von den dreien Rasumowski-Quartetten, die mittleren, wie
Verzeihung,
man heute sagt.
Dass ich das nicht erwähnt
und habe. Das hatte die Opuszahl 59 und dann sozusagen noch zusätzlich das dritte Quartett in der Opusreihe 59, weil Beethoven da, glaube ich, zum letzten Mal Quartett in einer Opusreihe veröffentlicht hat, nämlich drei auf einmal und danach nie wieder. Trotzdem ist dieses Stück großartig und hat eine Schlussfuge, die sozusagen mit zu dem Besten gehört, was Beethoven geschrieben hat, finde ich. Weil so viele große Fugen gibt es von ihm nicht, noch eine große Fuge. Und die ist auch nicht so ganz leicht. Sagen Sie vielleicht mal was zu diesem Stück, was wir jetzt noch hören werden, die 59-3, letzter Satz.
Ja, das ist eine berüchtigte Fuge am Ende. Der letzte Satz von dem Quartett Opus 59 Nummer 3 ist eine Fuge, die es in sich hat. Nun, sie hat es besonders in sich, wenn man sie mit dem Beethoven-Tempo spielt. Denn Beethoven hat ja für seine Quartette bis zu Opus 95 für jeden Satz und jeden Satzteil genaue Tempobezeichnungen mithilfe des neuen Mälzelschen Metronom. Damals neu in Wien. Er war mit dem Erfinder oder dem Verbesserer des Metronoms Mälzel sehr befreundet und hat das Metronom benutzt, um endlich die Tempi feststellen zu können, in denen er seine Stücke gespielt
hat. Das wussten Sie schon 1947?
Oh ja, die standen ja schon in der Eulenburg-Partitur, die ich sonst nicht sonderlich schätze. Da stehen sie aber schon drin, seit eh und je. Darum hat sich aber niemand gekümmert. Sie stehen auch in den Symphonien drin. Da kümmert sich bis heute auch nicht, doch, heute schon sehr viel mehr. Aber damals kümmerten sich nur wenige darum, zum Beispiel Toscanini. Aber wir haben uns gleich um diese Metronombezeichnung gekümmert, die ja von unserem großen Kollegen Rudolf Kohlisch in einer grundlegenden Arbeit dargelegt worden sind, die er in New York vorgetragen hat, während des Krieges, 1943. Das wurde auch veröffentlicht, diese Arbeit von Kohlisch über die Beethovenschen Metronombezeichnungen. Tempo und Charakter in Beethovens Werk heißt das. Gibt es auch auf Deutsch in einer sehr schönen Fassung in der Reihe Musikkonzepte. Da haben wir uns drum gekümmert, um die Metronombezeichnung. Und da kommt dann was ganz anderes raus, also was des Öfteren in einem etwas gemütlichen Tempo gespielt wird, dann ist es nicht sonderlich schwer. Das haben auch die Dilettanten noch gerne gespielt. Dann klingt es eher ein bisschen wie ein Trauermarsch. Aber das ist bei Beethovens Tempi ja öfter so. Wenn man sie so spielt, wie sie damals üblich waren, dann sind sie ganz bieder. Aber wenn man sie so spielt, wie Beethoven sie gemacht hat, sind sie alles andere als bieder.
Dann vielleicht ändern, hören wir uns das mal. Dann ändern sie eben den Charakter,
allerdings, das Tempo. Und das wollte er ja genau. Bei ihm gab es die Tempi Giusti, die alten, gewöhnlichen Tempi nicht mehr. Seine Musik hatte einen ganz neuen Charakter und war völlig anders, eben besonders auch im Tempo. Und das wollten die Musiker damals nicht wissen. Und auch lange noch danach wollten sie es nicht wissen.
Wir hören nun von Ludwig van Beethoven, wie gesagt, Opus 59 Nummer 3, den vierten Satz, die Fuge, gespielt vom La Salle Quartett in einer Aufnahme aus den 80er Jahren, die in Cincinnati entstanden. Thank you.
Sie hörten Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie, erzählt in 26 Folgen. Wir brachten die 12. Folge unter dem Titel »Ein Hauskonzert bei Stefan Wolpe – Die Anfänge des LaSalle-Quartetts, New York 1947«. Die musikalischen Einspielungen waren der vierte Satz aus Ludwig van Beethovens Sonate für Violine und Klavier Nummer 10, G-Dur, Opus 96, mit Josef Szigeti Violine und Arthur Schnabel Klavier in einer Live-Aufnahme, New York 1948. Danach Robert Schumanns Am leuchtenden Sommermorgen aus Dichterliebe, Liederzyklus für Singstimme und Klavier, Opus 48, gesungen von Lotte Lehmann, Sopran, mit Bruno Walter am Klavier in einer Live-Aufnahme aus dem Jahre 1942. Danach ein Klavierstück aus Herbert Brünns Five Pieces for Piano mit Efi Markov am Klavier in einer Privataufnahme aus den frühen 1940er Jahren. Danach der erste Satz aus Stefan Wolpes Streichquartett mit dem Silesian String Quartet in einer Aufnahme aus dem Jahre 1991. Und abschließend der vierte Satz aus Ludwig van Beethovens Streichquartett C-Dur Opus 59 Nummer 3, gespielt vom LaSalle-Quartett in einer Live-Aufnahme aus Cincinnati aus den 1980er Jahren. Zum Abschluss dieser Sendung bringen wir eine Aufnahme aus dem privaten Mitschnittarchiv des LaSalle-Quartetts. Walter Lewin, Peter Kamnitzer und Jack Kirstein spielen den ersten und zweiten Teil des Trios für Violine, Viola und Violoncello Opus 45 von Arnold Schönberg. Die Aufnahme stammt aus dem Jahre 1965. Thank you.
Thank you.
Walter Lewin und das LaSalle-Quartett. Zum Schluss der 12. Folge unserer Sendereihe hörten Sie in einem privaten Mitschnitt des LaSalle-Quartetts den ersten und zweiten Teil aus Arnold Schönbergs Trio Opus 45. Die nächste Folge unserer Gespräche mit Walter Lewin hören Sie in 14 Tagen.